Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge Gerüchteküche, unser Format, in dem wir uns mit zukünftigen Technologien beschäftigen. Diesmal Bitcoin, ein elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System. Ja, das Format fasst diesmal nur so ein bisschen, nur so bedingt. Was denkst du, Philipp?
Nee, ich finde, es passt. Also, viele wissen immer noch nicht, was Bitcoin ist. Zugegeben, ich weiß es auch noch nicht so ganz. Man hört es wohl überall, ja, man kann da bezahlen, es ist voll viel wert und alles Mögliche. Aber was es wirklich ist, mehr als Kryptowährung, weiß ich jetzt nicht. Deswegen ist es schon eher eine Zukunftstechnologie und das ist ja das, was wir in dem Format auch besprechen wollen.
Das stimmt, ja. Ja, dann werden wir mal rausfinden, was das ist. Für die, die das wirklich noch nie gehört haben, mal so ganz vereinfacht, damit man ein bisschen mitkommt. Es handelt sich um eine Währung, also wie der Euro, nur in digital.
Ja.
Ja, Philipp, du hast einen Text rausgesucht. Wie kam das dazu?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe absolut keine Erinnerung mehr, woher ich diesen Text habe. Absolut nicht mehr.
Ja, schon ein
Wahrscheinlich,
bisschen länger her, ne?
ja, es ist schon ein bisschen länger her, aber irgendwo habe ich wahrscheinlich irgendwo auf den Link geklickt und bin dann zu diesem hier White Paper gekommen und dann dachte ich mir, hey, das hört sich interessant an und habe es einfach mit dir mal geschickt. Und du fandest es sehr gut. Und dann besprechen wir es jetzt. So kam das her. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, wo man das nämlich finden kann. Das ist nämlich unter www.bitcoin.org. Sehr einfache E-Mail-Internetadresse. Da gibt es sehr viele ja,
Informationen zu Bitcoin.
und zweitens von diesem Text alle möglichen Varianten auf Englisch, das Original, auf Deutsch, auf Italienisch, auf Chinesisch, alles Mögliche gibt es da. Genau, und wir haben hier die deutsche vorliegen.
Dann machen wir mal als kleinen Vorgeschmack auf den Text, so vorfazitmäßig, was ich mir dazu gedacht habe. Also ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht. Und zwar kenne ich Bitcoin so, oder was ich von Bitcoin bisher gehört habe, eigentlich eher als Wertanlage. So, hast du dir irgendwie einen Bitcoin gekauft? So, keine Ahnung, als Vorsorge für die Rente oder was weiß ich was. Man hört auch immer, dass der so hart schwankt und dass dann Leute gibt, die damit irgendwie Geld verdienen, indem sie da rumhandeln. Und hier in dem White Paper, also zeige ich auch noch gleich, das ist so eine ganz frühe Version. Wird eigentlich eher darauf eingegangen, dass das für Transaktionen gedacht ist, so als Transaktionsmittel, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, so wie der Titel es eigentlich auch schon sagt. Ich weiß nicht, was war dein Vorgeschmack auf den Text, was dich da so überrascht hat oder sowas? Oder was bei dir am ehesten hängen geblieben ist?
Also, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, gut, das war jetzt vielleicht einfach mein Fehler, aber ich dachte, dass er schon sehr technisch ist und sehr, also könnte man schon fast schwer verdaulich nennen. Aber es war schon sehr viel Information drin und ich dachte eher, dass es um so eine, ja, prinzipielle Anwendung geht und nicht um eine wirklich technische. Und hier geht es ja wirklich um eine technische. Also, so wie es da ist, kann man es umsetzen und da fehlt jetzt eigentlich zum Umsetzen nicht wirklich viel. Also die haben schon eigentlich praktisch alles gesagt, was man machen muss und jetzt braucht man nur einen Computer und ein Netzwerk und dann kann man loslegen, lege ich schon fast.
Ja, warum das so ist, kann ich gleich mal ein bisschen was zu den Hintergründen zu diesem Text sagen. Die erste Idee für eine digitale Währung, die ersten Ideen existieren seit den 90er Jahren. Und zwar ist
Oh.
das in der Cyberpunk.
Nee,
Auch noch nie
Cyberpunk,
gehört. Nee,
oder?
nicht
Ah, nee,
Cyberpunk, sondern Cypherpunk.
Cypher von Chiffre. Also wenn man etwas verschlüsseln will, das ist Cypher auf Englisch, deswegen Cypherpunk. Ah ja, cool.
In dieser Bewegung war das ziemlich populär und da gab es auch schon die verschiedensten Ansätze, hat sich aber erstens nichts wirklich durchgesetzt und zum Zweiten ist es dann auch nicht so richtig verfolgt worden alles. Das ist, glaube ich, auch eine ziemlich kleine Bewegung, weiß ich nicht, habe von der noch nie was gehört.
Ich auch nicht, ich habe sie auch erstmal verwechselt.
Ja, einfach verwechselt sogar noch. Und das erste Konzept zu einer Cryptocurrency, wie das immer hier genannt wird, kam dann 2008 auf. Und zwar war das ein White Paper von einem gewissen, pass auf, Satoshi Nakamoto.
Ja.
Das ist ein Pseudonym. Das kann eine Person sein, das kann aber auch eine Gruppe von Leuten sein. Und es ist tatsächlich genau das White Paper, das wir heute besprechen. Also auf Deutsch halt.
Was für ein Zufall.
Ja. Das ist da in der Mailingliste aufgetaucht. Und daraufhin, 2009 dann, ist das Bitcoin-Netzwerk entstanden, die Ideen, die in dem White Paper präsentiert werden, dann umgesetzt haben und diese Währung aufgebaut haben. Und heute ist Bitcoin das marktstärkste Kryptowährung. Ich weiß nicht, wie viel wert ist die gerade?
Also zurzeit, wenn man ein Bitcoin hat, sind es 53.600 Euro.
Okay.
Also schon viel, würde ich mal sagen. Wenn man irgendwas kaufen will, ist es ja auch so, dass man nicht ein Bitcoin hat, weil das ist ganz schön viel Geld, sondern man hat nur einen Bruchteil davon. Genau.
Gut, um das dann mal zu verstehen alles, würde ich sagen, gehen wir weiter zur Hauptspeise, oder?
Ja, genau. Diesen Text hier, der deutsche. Nein, sorry. Die deutsche Version hier ist von 99 Bitcoins übersetzt worden und da fängt es einfach mit einem Abstrakt an.
Genau, also wir haben ja eigentlich einen klassischen Aufbau wie bei einer Studie, obwohl es jetzt ein White Paper ist. Zuerst mal eine kleine Zusammenfassung. Das kann ich auch in so Stichpunkten grob machen. Man hat versucht oder man hat das Problem, dass man Bargeld ohne ein Finanzinstitut versenden wollte. Die Lösung dafür waren digitale Signaturen, die dann allerdings ein neues Problem aufgebracht haben. Und zwar, dass es Doppelausgaben gibt, hier wieder eine Lösung präsentiert, das Peer-to-Peer-Netzwerk. Dieses Netzwerk hat Timestamps oder wie ist es auf Deutsch? Komm.
Timestamps, Zeitstempel.
Zeitstempel, danke. Und tastet immer die Transaktionen ab, indem eine Kette aus Arbeitsnachweisen gespeichert wird, die nur, wenn er wiederholt wird, geändert werden kann. Und diese Kette ist dann ein Beweis für die aufgebrachte CPU-Leistung, dann beliebig versendet werden kann, auch außerhalb von diesem Netzwerk. Und da kann man aber immer zurück in dieses Netzwerk kommen, weil dieser Beweis, die längste Kette da ist. Uff, das war jetzt ziemlich viel, als ich das erste Mal diese Zusammenfassung durchgelesen habe, habe ich auch gar nichts gecheckt.
Ja, aber was das alles bedeutet, deswegen lese ich mir den ganzen Text durch und nicht nur das Abstract. Aber ich meine, da ist schon, wie du meinst, es ist sehr informationsdicht.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so gut war, das jetzt hier vorzutragen, aber ich habe es einfach mal gemacht, damit man einen Eindruck bekommt.
Dass man zumindest die
So fängt
Eckpunkte
es
schon mal
an.
gehört hat. Das ist schon,
Richtig.
also alles, was du jetzt gesagt hast, wie gesagt, das kommt im Text vor, Zeitstempel, CPU-Leistung, alles das wird jetzt nochmal
Ja,
erklärt.
das ist ein 11-12 mit dem Fazit Teil unterteilt,
Genau.
beginnend mit der Einführung. Da ist es alles noch ganz locker. Da wird die
Die
aktuelle
Motivation eigentlich
Situation,
nur erklärt, so.
ja, die man da 2008 hat. Und zwar bei
Ja, man will.
elektronische
Ja,
Zahlungen können nur über Dritte, die Finanzinstitute geschehen.
und man vertraut denen dann praktisch nicht. So habe ich das jetzt verstanden. Also,
Ja.
man will ein System haben, dass man vertrauen kann, ohne. Also, man kennt ja das Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und hier will man es eben nicht auf Vertrauen basieren, sondern ja auf Kontrolle. Und wenn man eine Transaktion macht, muss ja irgendwer diese Transaktion beherbergen und diese Transaktion beherbergen tut eben nun mal eine Bank. Nur wenn man keine Bank haben will, weil vielleicht sind die halt nicht so ehrlich, passiert vielleicht mal. Finanzkrise 2008, vielleicht hat er was damit zu
Ja,
tun.
das habe ich mir auf jeden Fall auch notiert. Es wird kein Zufall gewesen sein, dass dieses Paper ausgerechnet 2008, wo man so wenig Vertrauen in die Finanzkrise hatte, rausgekommen ist.
In die Finanzsysteme vertrauen. Genau. Und deswegen macht es schon Sinn, dass man, oder macht die Motivation schon Sinn, dass sagen wir, okay, wir vertrauen jetzt mal nicht auf Banken, wir vertrauen uns einfach nur selber, beziehungsweise, das kommen wir dann später zum Text dann, steht ja auch drin, dass man eigentlich gar kein Vertrauen unbedingt aufbringen muss, weil es, ich will nicht sagen, hackersicher ist, aber das kommen wir später nochmal.
Ja, um das nochmal rauszufinden, ich fand das voll witzig, dass es im Prinzip fast schon als eine Reaktion auf die Finanzkrise gelesen werden kann.
Schon,
Oder?
ja.
Fand ich total witzig.
Ja,
Ja,
ist ein
gut.
bisschen eine kleine Protestaktion. Ich meine, so wird es ja auch, finde ich, manchmal aufgefasst, nicht wie unbedingt vielleicht als Protestaktion, aber mindestens als Revolution. Und eine Revolution muss ja auch meiner Meinung nach irgendwie gegen etwas sein. Und hier ist es
Ja.
dann gegen die etablierten Finanzsysteme, gegen das Bargeld. Was ich aber irgendwie witzig finde, ist, dass das in ein elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System ist, obwohl da kein Bargeld eigentlich ist und es alles nur ausgedachte Zahlen. Aber gut, ist nun
Ja.
mal so. Ja. Aber eines ist ja auch, dass Finanzinstitute zwischen zwei Parteien, zwischen zwei, die eine Transaktion machen, verhandeln müssen, beziehungsweise Streitigkeiten verhindern müssen.
Ja.
Und das ist ein Aufwand, den die Banken machen müssen, und das muss dann auch irgendwie gelöst werden. Von einem, weil,
Ich bin gerade nicht ganz mitgekommen. Wo bist du gerade? Bist du immer noch bei der Einführung?
ja, das ist immer noch in der
Okay.
Einführung.
Okay. Ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der im zweiten Absatz nochmal. Deswegen war ich gerade kurz verwirrt.
Kein Stress. Auf jeden Fall. Ist es auf jeden Fall ein Käuferschutz und ein Verkäufer auch ein Verkäuferschutz, weil man will ja zum Beispiel, was du gemeint hast, mit einer doppelten Ausgabe will man ja nicht haben. Also man will nicht, wenn man jetzt das nochmal auf einem richtigen Bargeldniveau sieht, wenn ich ein 10-Euro-Stück, 10-Euro-Schein, meine ich natürlich, ausgebe, ja, dann habe ich den nicht mehr. Aber bei einer Kryptowährung kann es ja sein, dass ich ein 10-Euro-Bitcoin-Stück habe. Und wenn ich es dann weggebe, könnte ich einfach nur das kopieren und dann nochmal weggeben. Und das will man nicht, weil dann hat man einfach Geld erschaffen und man hat, ja, hat man halt beschissen, den, der den Bitcoin kauft, praktisch.
Ja, Sachen, die im persönlichen Austausch funktionieren, wenn man das Ganze digital macht, aber dann ins Absurde umgedreht werden. Ja, hier wurden jetzt verschiedene Probleme, die man im aktuellen Transaktionssystem hat, präsentiert. Und es wird postuliert, dass man jetzt, um das als eine Lösung dafür, ein Zahlungssystem mit einem kryptografischen Beweis statt Vertrauen braucht. Und wenn das so wäre, dann bräuchte man keine dritte Person mehr und man könnte, oder kein Finanzinstitut zum Beispiel mehr, und man könnte Transaktionen, die passiert sind, rechnerisch beweisen und die wären dann nicht umkehrbar, also es würde kein Betrug mehr entstehen.
Also zum Beispiel so, dass man sagt, ja, ich habe dir doch den Bitcoin gegeben, aber in Wahrheit habe ich den da gar nicht, oder habe ich ihn wieder zurückgeholt zum Beispiel. Aber es geht eben
Hast du
nicht,
schon
weil
gesagt.
es
Richtig.
elektronisch ist. Ja, aber jetzt kommen wir zu den Transaktionen, zum zweiten Kapitel. Und
Das
das ist dann
beginnt mit der
so.
De Definition, ne? Und
Was denn eine
zwar mit dem
elektronische
Begriff.
Münze überhaupt ist.
Ja. Und zwar ist das eine Kette von digitalen Signaturen, erstmal sehr abstrakt wieder, die nach dem Ah, jetzt kommt es wieder übertragt durch einen signierten Hash
Ja,
von.
ich glaube, Hash kann man sich doch eigentlich so vorstellen wie eine Box, wo ganz viel Zeug drin ist und man schaut sich dann immer diese Box an und schaut, ob was da drin ist. Und dann kann man das bewerten, ohne wirklich den ganzen Code anzuschauen. Und hier diese Signaturen ist dann eben die ganzen vorherigen und nachfolgenden Transaktionen werden eben auf dieser Münze praktisch gespeichert. Der Sinn von diesen Signaturen, dass man zum Beispiel die immer zurückverfolgen kann. Und die Signaturen werden dann auch noch gleich ganz wichtig, weil man eben zu diesen Signaturen was hinzufügt, nämlich einen Arbeitsnachweis. Aber wie gesagt, das kommt dann gleich.
Und einmal die Transaktion oder diese Hashes werden signiert und aber auch der öffentliche Schlüssel. Das hängt mit dem Verschlüsselungssystem zusammen. Da müsste man sich nochmal extra reinlesen, das ist ein anderes Thema. Aber der wird auch signiert und dadurch schafft man es, indem es dann, wir haben vorher schon diese Kette erwähnt. Also bei einer Kette handelt es sich um eine Anzahl von Zahlen, Strings. Und da wird es dann am Ende rangefügt. Das wird dann auch in einem Bild, das hier in diesem Paper ist, nochmal verdeutlicht mit dem Verifizieren der verschiedenen Signaturen, je nachdem, bei welchem Eigner der Bitcoins wir gerade sind.
Und hier wird ja dann auch gleich die Lösung gesagt, zu dem, was wir gerade eben gesagt haben, diese Doppelausgabe.
Ja, erstmal das Problem nochmal erwähnt. Aber
Genau.
dann.
Ist gleich die Lösung nämlich da. Also das konventionelle Problem ist ja, dass wie man sich sicher sein kann, dass eine Münze nicht zweimal ausgegeben wird. Also bei einer Münzanstalt gibt es halt nur eine bestimmte Anzahl an Münzen. Die Notenbank sagt eben, gut, wir haben nur so und so viele Münzen gedruckt oder geprägt, mehr gibt es halt nicht. Und nach jeder Transaktion könnte jetzt eine Münze überprüft werden, ob es die nur einmal gibt. Also so wie ein Verzeichnis von allen Münzen. Aber das Problem ist, da hat man wieder eine Institution und der muss man dann wieder vertrauen, also nicht so ganz. Und zweitens ist dann die Frage technisch. Welche Transaktion war dann zuerst? Weil sagen wir mal, man würde jetzt gleichzeitig mit der gleichen Münze bezahlen. Welche davon ist jetzt zuerst? Also da muss ja auch irgendwie eine Entscheidung getroffen werden und das dann die Münzanstalt muss dann einfach entscheiden. Und das ist dann wieder ein Vertrauensbeweis von der Münzanstalt und das ist dann auch ja nicht so gut.
Ich habe das jetzt
Genau.
so verstanden, als ob dieser obere Prozess, der hier beschrieben wurde, mit der Verschlüsselung und den Transaktionen, als ob das ein zu dem Zeitpunkt schon etabliertes Verfahren war, das bei den Finanzinstituten eingesetzt wurde. Habe ich das richtig verstanden?
Ich meine, ja, nur, okay, das Problem ist jetzt, was wir Kryptowährung nennen oder nicht. Weil theoretisch, wenn
Nee,
man sich jetzt das
das hat
Ganze.
ja noch nichts mit Krypto zu tun. Hier haben,
Ja.
was da jetzt beschrieben wird, ist, wir haben einen Eigner, der schickt in der Transaktion etwas an einen anderen Eigner. Und was der erste Eigner hat, das kommt von einem Finanzinstitut, er schickt es an den neuen Eigner, das geht wieder zum Finanzinstitut, es überprüft es und schickt es wieder an den neuen Eigner zurück. So habe ich das verstanden.
Ja, genau.
Und damit hier eben keine Doppelausgabe entsteht, muss man immer wissen, oder muss man die gesamte Anzahl von allen Eigentümern oder Transaktionen kennen.
Ja.
Und hier versucht man jetzt, oder das möglich zu machen, ohne einen dritten, zum Beispiel ein Finanzinstitut.
Genau, und wie macht man das? Das ist die Frage. Die Lösung, die jetzt hier postuliert wird, ist, dass man sowas wie eine Bank oder sagen wir mal, wie so eine Liste mit allen Transaktionen schon hat. Nur hat das keine Bank, sondern die ist öffentlich.
Ja,
Und
dann, das ist im Absatz 3 jetzt, der heißt, oder die Überschrift Zeitstempel-Server. Da wird jetzt diese Lösung präsentiert. Oder darauf wolltest du hinaus jetzt?
Ja, nur die wird
Gut.
schon vorher, dieses System wird auch schon vorher gesagt. Die Zeitstempel
Okay.
ist nur eine Lösung mit dem, welche war zuerst, oder? Und
Ja,
dass
ja,
man
ja,
sich
ja.
sicher sein kann, dass die Münze, die man hat, auch eine richtige Münze ist. Aber das andere
Ja.
System, konkurrierendes System zur Münzanstalt, ist, dass man eben die ganze Liste öffentlich macht und von da aus geht man dann weiter. Aber die Privatsphäre ist nicht kompromittiert, weil man eben nur, ich sage mal, die Hälfte ist veröffentlicht, nämlich was man, wie viel man gekauft hat, wie viel man ausgegeben hat zum Beispiel, aber der Name zum Beispiel nicht oder so. Aber jetzt zum Zeitstempel.
Okay. Ja, zum Zeitstempelserver. Der arbeitet wieder mit einem Hash. Wie hast du das vorhin beschrieben? Hast du eine Box, in der viele Sachen drin sind?
Ja, genau.
Also ein Block von verschiedenen Elementen. Und jeder von diesen Blocks wird jetzt mit einem Zeitstempel versehen. Der wird, das ist jetzt das, glaube ich, große Neue, was dieses Problem lösen soll, publiziert. Und das kann zum Beispiel in einer Zeitung geschehen. Hier sieht man immer den Zeitstempel, man sieht auch den vorherigen. Immer wenn ein neuer dazukommt, wird er hinten dran gehängt. Und das klang für mich jetzt erstmal ziemlich daten- und energieaufwendig. Also
Ja,
man
auf
hat da
jeden Fall.
irgendwelche Daten und immer wenn da mit dem Daten irgendwas rumgeschoben wird, kommt eine neue Date dazu.
Ja, das ist richtig. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass ich von Bitcoin höre oder wie das funktioniert. Da dachte ich mir immer, jede einzelne Transaktion wird aufgeschrieben. Das ist
Ja.
aber sehr speicherplatzaufwendig. Und ist es auch, wenn man sich sieht, wie viel Energie, die ganzen Kryptowährungen verbrauchen, ist das schon sehr viel. Aber es wird ja dann nochmal später dieses Speicherplatzproblem nochmal angesprochen. Deswegen, ich
Das
glaube,
stimmt,
das
das stimmt auf jeden Fall.
schiebt mir auf da, oder?
Aber im nächsten Punkt, der mit der Überschrift Arbeitsnachweis trägt, wird es auf diesen Aspekt in Betracht auf jeden Fall erstmal nicht besser. Ich glaube, hier versucht man dann darauf einzugehen, dass das Ganze dezentral ist, weil wenn man jetzt hier so einen Zeitstempel-Server hätte, der das dann veröffentlicht, dann müsste man ja immer noch dem Betreiber von diesem Server
Vertrauen.
vertrauen, dass der das zum Beispiel diese Zeitung, ich finde dieses Beispiel mit der Zeitung so geil, als ob da jetzt immer so eine Zeitung zu Zahlen rauskommt. Dass das Zahlen sind, die stimmen. Die Lösung dafür ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das eingerichtet werden soll. Mal so als Erklärung für den Begriff Peer-to-Peer, der ist jetzt schon öfter gefallen. Es gibt Peer-to-Peer-Server. Das bedeutet, man hat nicht ein Gerät, einen Server, auf dem die Sachen gespeichert sind und jeder greift darauf zu, sondern jedes Gerät an sich ist ein Teil dieses großen Servers, sozusagen. Also
Jeder Server, nee, jeder einzelne PC ist mit dem anderen PC verbunden praktisch.
genau, ja. Also nicht, ich gehe von meinem Handy auf eine Website, sondern zum
Okay.
Beispiel, die Website ist auf meinem Handy gespeichert und jemand anderes kann die Website von meinem Handy abrufen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden und richtig erklärt.
Doch, also so habe ich das auch immer verstanden.
Okay. Ja, damit wird eben diese Dezentralität, von der auch oft im Zuge mit Bitcoin gesprochen wird, erzeugt. Was soll erzeugt werden? Und jetzt ist ja die Frage, wie funktioniert es?
Ja. Nämlich, wir haben ja wieder diesen Zeitstempel und der muss ja irgendwie, ich sag mal, verifiziert werden. Der muss ja drauf gestempelt werden auf den Hash, sage ich mal. Und wir müssen wissen, ob der Stempel richtig ist. Und dafür macht man jetzt eine Abstimmung von Computern, sage ich mal, oder?
Ja. Also man
Und diese
benutzt ein
Absch
Beweissystem statt dieser Zeitung. Und das ist
Ja.
inspiriert von Adams Hex Hashflash.
Richtig, richtig verrückt. Das ist auch eine geile Curly, die man angeben kann, oder?
Ja. Also war jetzt nichts Neues, sondern ja,
Ja,
ein
ja,
bekanntes
ja.
System, das darauf angewendet wurde.
Genau, aber nochmal zurück zu dieser Abstimmung. Das ist ja wirklich das eigentliche Problem, sage ich mal, weil wie kann man denn sicherstellen, dass der abstimmt, auch vertrauenswürdig ist? Es ist ja so, man kann eine ganze Klickfarm einfach erstellen und dann klickt einfach jeder auf OK. Die Zeitstempel sind alles richtig. Aber das will man eben nicht haben. Deswegen, also hier wird zum Beispiel gesagt, man könnte es mit IPs machen, Internetadressen, aber diese IPs sind nicht wirklich real. Die können einfach copy und gepastet werden oder erstellt werden einfach. Das heißt, derjenige, der ganz viele IPs erstellen kann, hat auch die größte Macht oder größte Stimmrecht, und das ist ja nicht wirklich, was man will. Das ist auch nicht
Ja,
vertrauenswürdig, wenn man einfach die erstellen kann.
dieses Problem der Repräsentation in Mehrheitsentscheidungen, ne?
Genau. Und die Lösung, die hier dann genannt wird, ist, dass man eine CPU als Stimme nimmt. Also ein CPU ist ein Bauteil von einem Computer, und dieses Bauteil stimmt praktisch für einen ab. Das heißt, man könnte theoretisch jetzt ganz, ganz viele Computer aufstellen, die ganz, ganz viele CPUs ja innen drin haben. Und dann könnte man diese Mehrheitsentscheidung manipulieren. Das Problem ist, das ist sehr teuer und das ist einfach nicht praktikabel. Also deswegen ist es, sage ich mal, in dieser Weise zumindest sicher vor Angriffen.
Ja, und wie passiert dieses Abstimmen? Also es gibt, wird hier zumindest so beschrieben, ein Wert, der gescannt wird, der beginnt immer mit sogenannten 0 Bits. Und da ist es so, dass immer um so eine erforderliche Anzahl von 0 Bits zu erstellen, ein Arbeitsaufwand aufgebracht werden muss und der steigt exponentiell. Also man muss immer Arbeit aufbringen, um hier so etwas.
Abstimmen zu können. Es ist, könnte man sich so vorstellen, wie, keine Ahnung, wenn man bei seinem Arbeitgeber abstimmen muss für die Bundestagswahl zum Beispiel. Man kann ja nicht, ich sag mal, nicht 10 Jobs gleichzeitig haben. Also so wie hier kann man ja keine 10 Computer gleichzeitig haben. Ist das ein gutes Beispiel?
Ja, oder man hat eine begrenzte Menge an Arbeitspower generell.
Ja, okay. Vielleicht doch kein zu gutes Beispiel.
Ja, doch,
Auf
passt
jeden
schon, passt schon. Ja.
Fall, das, was du gemeint hast mit dem exponentiellen Wachstum, ist es dann so, dass wenn man jetzt einen Block neu erstellen will, dann müsste man ja jede einzelne Stimme nochmal neu ausrechnen. Also jede Stimme hat ja einen Rechenaufwand miteinander verknüpft. Heißt es dann, dass man jeden einzelnen Block, und der steigt eben exponentiell an, weil es ist so wie ein Wahrscheinlichkeitsdiagramm, nur auf den Kopf gestellt, wenn es was sagt. Deswegen wird es immer mehr.
Daher gilt bei Bitcoin auch immer die Regel, die längste Kette ist immer die
Vertrauenswürdige.
ehrlichste oder die wahrscheinlich am ehrlichsten ist. Wenn
Weil
man,
da am meisten Arbeitsaufwand reingeflossen ist.
genau, wenn man einen viel zu großen Aufwand bräuchte, um die nachzubauen. Und deswegen ist sie vermutlich nicht gefälscht. Ja, und eine andere Sache, die hier noch erwähnt wird, die auf die, glaube ich, später auch nochmal drauf eingegangen wird, die Schwierigkeit erhöht sich auch je nachdem, wie schnell der Computer arbeitet. Also, wenn das wäre eine naheliegende Beschreibung, wir haben, nehmen einfach einen super guten CPU, funktioniert aber anscheinend nicht, oder zumindest laut dieser Erwähnung hier nicht in dem Algorithmus, weil das dann auch exponentiell schwerer noch wird.
Also praktisch, wenn ich jetzt mit meinem Handy einfach so eine Rechenleistung machen will, kriege ich eine leichtere Aufgabe, als wenn es jetzt jemand mit einem krassen Gaming-Computer rechnen will, oder? Habe ich es richtig verstanden?
Könnte man so auslegen.
Ja, aber
Aber
macht,
nein, das ist wieder nicht der
würde ja auch Sinn machen eigentlich. Ja, auf jeden Fall das nächste wäre dann das Netzwerk, also praktisch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man ein Netzwerk aufbaut. Und
Ja.
das ist schon sehr interessant, dass man da einfach
Dann
sagt, ja, so macht man es. Wow. Und mehr braucht man.
kann ich auch mal kurz vorlesen, dass man einen Eindruck
Ja.
bekommt. Neue Transaktionen werden an alle Knoten gesendet. Das war eins. Zwei, jeder Knoten sammelt neue Transaktionen in einem Block. Drei, jeder Knoten arbeitet daran, einen schwierigen Arbeitsnachweis für seinen Block zu finden. Vier, wenn ein Knoten einen Arbeitsnachweis findet, sendet er den Block an alle Knoten. Fünf, Knoten akzeptieren den Block nur dann, wenn alle darin enthaltenen Transaktionen gültig und nicht bereits verbraucht sind. Sechs, der letzte Punkt, Knoten drücken ihre Akzeptanz des Blocks aus, indem sie an der Erstellung des nächsten Blocks in der Kette, wobei der Hash des akzeptierenden Blocks als der vorherige Hash verwendet wird.
Das wird auch exponentiell schwieriger, je mehr Punkte man da hat, oder?
Also, was für mich auf jeden Fall rausgestochen ist, diese Knoten
Sind
kann man
wichtig.
sich, glaube ich, wie ein Spinnennetz vorstellen, immer wenn da ein Knoten entsteht, wenn sich zwei Zeile überkreuzen, so wird nur in einem Computernetz. Die spielen eine sehr wichtige Rolle, ne, von diesem Computernetz.
Genau.
Und darunter wird dann auch noch angemerkt, bei diesen Knoten, oder diese Knoten, so gesagt, halten immer die längste Kette für die richtigste. Haben wir ja gelernt, weil da am meisten Arbeit drin steckt.
Genau.
Ja. Und auch noch die Sonderregel, wenn zwei Knoten jetzt die gleiche Sequenz erhalten, dann arbeiten die immer mit der ersten, die sie erhalten haben. Speichern aber, soweit ich weiß, die zweite, falls die länger wird.
Weil die dann eben genommen wird, weil da mehr Arbeitsaufwand drin steckt.
Das baut schon alles aufeinander auf. Das finde ich sehr cool hier. Also, ich
Schon.
glaube, wenn man was nicht ganz verstanden hat, ich hoffe, das haben wir alles gut erklärt, dann kommt man vielleicht auch nicht mehr mit, weiß ich nicht genau.
Ja,
Aber
also
wenn
ich
man
muss
zumindest einen
auch
groben
so.
Eindruck hat, dann baut das alles sehr cool aufeinander auf. Ja.
Schon so. Aber warum soll man hier überhaupt mitmachen? Weil das ist alles schön und gut, aber wenn ich jetzt einfach eine Transaktion machen will, mache ich da schon gerne mit, aber warum soll ich bei einem anderen mitmachen, mit der gerade eine Transaktion macht? Und hier kommt der Anreiz ins Spiel und das ist das sechste Kapitel.
Ja. Und zwar wird hier beschrieben, dass die erste Transaktion, die getätigt wird, wir wissen ja, da kommt dann immer noch was dazu, aber dass die erste Transaktion eine ganz besondere ist, weil hier eine neue Münze eben entsteht, die dem Eigner oder Besitzer auch gehört. Und das eröffnet den Weg, dass man im Prinzip Goldminen bauen kann oder halt Bitcoin-Minen. Indem
Die verbrauchen ja
man,
auch so viel Strom zurzeit. Also.
indem man mit seinem CPU Bitcoins oder eben diese,
Transaktion, diese Arbeitsnachweise.
genau, Arbeitsnachweise, richtig, danke, erzeugt. Du hast schon erwähnt, dafür braucht man eigentlich hauptsächlich nur CPU-Zeit und Strom.
Genau. Und hier ist dann die Frage, okay, wir machen das alles. Derjenige, der dann diese
Nachweise.
Nachweis macht, der bekommt eine Transaktionsgebühr. Und das Interessante wäre ja dann wird der
Ich
Betreiber
hab
ja
das eher so verstanden, dass es optional ist. Also hier steht ja, der Anreiz kann auch mit Transaktionsgebühren finanziert werden.
genau. Ja,
Also ich
nee,
weiß
das
nicht,
wäre
hast
dann
du
der
das jetzt so
nächste.
aufgefasst, dass das auf jeden Fall, oder weißt du zufällig, ob das so gemacht wird oder ob das eher nur so ein optionaler Aspekt war, der hier aufgeführt wurde, der aber vielleicht nicht wichtig ist.
Also das ist schon ein optionaler Aspekt, weil Hier wird ja gesagt, dass es dann theoretisch sein kann, oder möglich ist, dass dann ein Geldsystem ja, erschaffen wird, das ganz ohne Inflation funktioniert.
Ja, das klingt sehr cool auf jeden Fall.
Das klingt sehr gut. Aber das ist schon sehr krass. Beziehungsweise ist es wirklich
Also
inflationsfrei?
Inflation muss man vielleicht erklären, bedeutet, dass der Bitcoin nicht oder die Währung nicht den Wert verlieren kann mehr.
Genau.
Vereinfacht gesagt. Inflation bedeutet, man irgendeine Sache, meistens Geld, verliert immer mehr an Wert. Und man braucht dann irgendwann 1 Million Euro, um ein Stück Brot zu kaufen.
Ist schon mal vorgekommen in Deutschland.
Schon mal vorgekommen.
Genau. Aber wenn das hört sich schon ziemlich sehr weit in der Zukunft an. Und bis dahin brauchen wir ja schon ziemlich viele Bitcoins, die hin und her geschoben worden sind. Und die brauchen ja schon ziemlich viel Speicherplatz. Aber hier im nächsten Kapitel 7 wird dann eine Lösung vorgestellt, wie man Speicherplatz zurückfordern kann. Und genauso
Ich
heißt
muss
das
noch
nächste Kapitel.
ganz kurz auf einen kleinen Punkt in Kapitel
Okay.
6 eingehen. Oder solange man das überhaupt Kapitel nennen kann, ich weiß ja nicht. Absatz 6. Und zwar wird hier nochmal darauf eingegangen, dass
Ah ja, stimmt.
ein Angreifer oder dass es für Angreifer nicht profitabel ist, wenn sie Bitcoins nachproduzieren. Also nicht neue Bitcoins erstellen, sondern nachproduzieren von anderen. Weil sie eben so viel Geld da reinstecken müssten, dass es sich nicht mehr. Und deswegen vermutlich auch alle nach den Regeln spielen werden, weil sich es einfach nicht lohnt, nicht nach den Regeln zu spielen. Eben dieser Arbeitsaufwand-Ding. Aber das habe ich jetzt eigentlich nur erwähnt, weil das Wort gieriger Angreifer fällt. Oder die Wörter. Und ich das einfach so witzig fand, dass in so einem einigermaßen seriösen Artikel, also ich meine, das ist von einem Pseudonym veröffentlicht worden und. Ich weiß nicht, wie seriös das Ganze ist. Also, hat auf jeden Fall eine seriöse Auswirkung. Sagen wir es mal so:
Ja,
Bitcoin ist eine sehr
schon.
seriöse Sache, Geld ist seriös. Und dass da einfach die Wörter gierige Angreifer fallen, finde ich sehr witzig.
Geil. Ja,
Ja, jetzt
toll.
kannst du mit Kapitel 7 oder Absatz 7 weitermachen.
Ja, hier wird nämlich, wie gesagt, eine Lösung postuliert, die heißt, wie man den Speicherplatz zurückfordern kann. Und wie wir ja gesagt haben, ist es so, dass der Arbeitsaufwand exponentiell steigt, aber mit dem Arbeitsaufwand steigt auch gleichzeitig die Speichergröße, die Größe vom Hash, der produziert wird. Weil es werden immer so zwei zusammengefasst und dann werden wieder zwei zusammengefasst und wenn man das dann andersrum aufgeht, wird es ja exponentiell viel. Und man könnte jetzt einfach, wie dir gesagt, die ganzen Transaktionen abbrechen und nur den Stamm benutzen. Also kann man sich so vorstellen, wie man hat einen Baum und die ganzen Äste werden abgebrochen und man weiß, dass da mal ein Ast war, weil das ist ja so die Bruchkante, sage ich mal. Aber hatten nur noch den Stamm.
Ja, also
Und
man verwirft, um das mal noch ein bisschen greifbar machen, man verwirft einen Teil der zuvor getätigten Transaktion. So. Damit es
das
nicht
ist
zu
der
abstrakt wird.
Ast, der abgebrochen wird.
Ja, genau.
Und hier wird schon nachgedacht, und das fand ich sehr cool, dass man auch richtig rechnet, so mit realen Beispielen, so ein bisschen Realwirtschaft hier betreibt. Und da wird gesagt, dass wenn alle 10 Minuten einen Block erzeugt wird, also eine Transaktion, oder,
Ja.
getätigt wird, und das pro Jahr, dann hat man insgesamt pro Jahr, wird dieser Block, diese Münze um 4,2 MB größer.
Megabyte Größe, ja.
Ja, genau. Und eine Transaktion hat 80 Megabytes und das, wie gesagt, mal
Nee,
einem
80
Jahr
Bytes nur.
gibt.
Aber
Ja,
ja,
80 Bytes, sorry.
ja.
80 Bytes und dann kommen da 4,2. Und hier wird gesagt, ja, das ist gar kein Problem, weil mit dem Mooreschen Gesetz, das ist auch ganz interessant, das ist nämlich die Menge an also an Speicherelementen auf einer festgelegten Fläche, zum Beispiel einem Inch oder so, oder auf einem Quadratzentimeter. Und die steigt auch exponentiell an. Also man kann Da gibt es verschiedene, ja, Quellen oder halt, je nachdem, wie man das sieht, das streitet sich noch ein bisschen drum, ob das jetzt, wie genau das ist, aber es sind zwischen 14, 18 und 24 Monaten, das ist wohl das Doppelte, aber ja, verdoppelt sich immer die Speicherdichte praktisch.
Ja.
Und deswegen ist es gar kein Problem, wenn da ein Bitcoin 4,2 MB größer wird pro Jahr.
Wobei dieses Mooresche Gesetz ja, glaube ich, so vorausgesagt wird, dass es langsam zum Ende kommt. Also
Ja, das wird
hardwaretechnisch,
aber,
weil da
das
eine
wird
bestimmte
jedes
Grenze
Jahr
ist.
gesagt. Das wird jedes Jahr gesagt und jedes Mal ist es falsch. Es wurde in den 80ern gesagt, es wurde in den 60ern gesagt und es sind immer noch hier und es wird, verdoppelt
Ja,
sich
du
immer
musst halt
noch.
überlegen, irgendwann geht es halt nicht mehr kleiner. Du musst
Irgendwann,
ja die Transistoren immer kleiner
aber
machen. Irgendwann bist du auf Atomlevel, dann geht es halt nicht mehr weiter.
vielleicht, aber wir sind anscheinend noch nicht da.
Werden wir sehen.
Vielleicht
Der
erfahren wir es ja
Baum, den
gar.
du jetzt so schon erwähnt hast, heißt übrigens, soweit ich das jetzt richtig gelesen habe, Merkelbaum.
Ja, Merkel Root. Also Root ist ja eigentlich nur die Wurzel.
Aber wo kommt das Merkel her?
Das ist, glaube ich, ein Typ, oder? Oder also halt eine
Ah, okay.
Person.
Also nicht Merkel, sondern Merkel.
Ja.
Bisschen vertauscht, die Buchstaben.
Aber mit E, nicht mit
Perfekt.
ist ja Englisch.
Ja, als nächstes kommt Absatz 8, die vereinfachte Zahlungsüberprüfung. Und zwar vereinfacht, man muss immer nur, oder man hat ja viele Daten und man muss nicht alle checken oder man muss nicht alle überprüfen, um zu gucken, ob eine Transaktion erfolgt ist, ob eine Zahlung getätigt worden ist, sondern man muss immer nur die längste Kette, weil ja da schon alle Transaktionen drinstehen, überprüfen. Und solange das eine, hier wird immer jetzt von ehrlichen Ketten geredet, oder solange es von einem ehrlichen Knoten hier auch in einem von diesen Netzwerken gesteuert ist, kann man vermuten, dass es sich um eine gültige Zahlung handelt. Eine ehrliche Zahlung, wie man will.
Und logischerweise um eine ehrliche Münze.
Um eine ehrliche Münze, genau. Und innerhalb von diesem System ist es dann auch möglich, dass einer von diesen Knoten im Netzwerk Warnungen ausgeben kann, falls ein Angreifer jemanden mit
Ein
einer
gieriger
Transaktion
Angreifer.
täuschen will. Ja, genau. Ein gieriger
Wirklich?
Angreifer. Genau. So viel zu Punkt 8.
Und jetzt zu Punkt 9.
Oder Absatz 9.
Oder Absatz 9, Kapitel 9. Hier geht es ja darum, dass man Werte kombinieren und teilen kann. Und wir hatten es ja vorhin, dass ein Bitcoin 53.600 Euro viel wert ist. Und möchte ich aber eigentlich nur was für so 26.000 Euro oder so kaufen? Also brauche ich nur die Hälfte vom Bitcoin. Was soll ich da jetzt machen? Beziehungsweise, wenn ich jetzt etwas für 100.000 Euro kaufen will, was will ich dann machen? Da kann ich ja nicht zwei Transaktionen oder möchte ich keine zwei Transaktionen, die jeweils mit einem Bitcoin oder so eine halbe Transaktion, das muss ja auch irgendwie funktionieren, machen, sondern ich möchte es in einer Transaktion machen. Das heißt, ich kann diese Transaktion zusammenführen oder diese Bitcoins zusammenführen zu etwas größerem und dann habe ich zum Beispiel drei Eingänge und nur zwei Ausgänge. So wird es hier zumindest dargestellt. Der eine Ausgang heißt, gibt aus, ob etwas weniger oder mehr rauskommt, und der andere geht zum Absender zurück. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, stimmt schon, stimmt schon.
Ja, und somit kann man eben die Münzen kombinieren oder teilen.
Und wir hatten es jetzt schon ganz oft mit den verschiedenen Eignern. Das stellt ja dann die Frage nach der Privatsphäre. Wenn da immer alle Daten gesammelt werden, alle mal hinten dran gehängt werden, dann kann man ja auch immer alles überprüfen. Will man
Was man
vielleicht
vielleicht
nicht.
nicht so will, weil es soll ja
Ja,
privat
was
sein.
man gekauft hat oder wann man was gekauft hat. Darauf wird dann in Absatz 10 eingegangen, Privacy. Und zwar erstmal, dass im konventionellen, traditionellen Bankenmodell, das ja durch ein Finanzinstitut geregelt wird, die keine Daten weitergeben, die wir aber hier eigentlich ersetzen wollen. Problem, alles ist öffentlich. Und das wird jetzt aber gelöst, indem wir den öffentlichen Schlüssel, den wir haben, anonym gestalten. Und das ist der eine Punkt. Und zum zweiten, wenn man jetzt ja sagen könnte, der private Schlüssel könnte immer gleich sein. Nein, wird hier auch nicht, passiert hier auch nicht. Wir erstellen immer ein neues Schlüsselpaar. Hier wird jetzt also, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht tiefer reingehen, wenn man dann diese Verschlüsselungssystem nochmal genauer erklären müsste. Das jetzt aber ein bisschen zu aufwendig wäre. Ich weiß nicht, denkst du, das
Das
passt
wird
so?
eine sehr lange Ehrlichkeit, deswegen
Ja,
sehr
genau.
viel Arbeitsaufwand.
Nee,
Nee.
also zusammengefasst, es ist anonym. Oder
Ah,
zumindest wird
ja.
hier so getan oder postuliert, dass es anonym ist. Das heißt so getan. So.
Naja, also es ist anonym, weil jeder einen eigenen Schlüssel hat. Der Schlüssel wird vielleicht veröffentlicht, oder? Beziehungsweise man hat,
Ja,
nee, man hat
es gibt immer einen
einen
öffentlichen und einen
privaten,
privaten Schlüssel und der
genau,
öffentliche Schlüssel
wird immer
ist
getauscht.
auch hier öffentlich, logischerweise, ist allerdings anonym. Genau.
Genau, anonym, nicht privat. Das ist aber schon ein Unterschied, aber trotzdem wichtig. Und dann kommen wir zum vorletzten Kapitel. Ich mag es Kapitel nennen. Nämlich der Berechnung. Aber weil meiner Meinung nach ist es nicht so sinnvoll, Berechnungen
Auditiv zu vernehmen.
auditiv zu übertragen. Da habe ich immer ganz große Probleme in der Schule.
Ach
Deswegen
so.
lassen wir es einfach mal. Das Einzige, worauf ich drauf hinweisen will, ist, und ich glaube, das reicht dann auch schon, weil man das auch dann, was dann auch Sinn macht, warum kein Angreifer, kein gieriger Angreifer, sorry, kein gieriger Angreifer jemals irgendwie so eine Kette, diesen Arbeitsaufwand jemals aufholen kann,
Also was hier berechnet wird, ist, wir haben den Zwiespalt zwischen einem ehrlichen Nutzer und einem Angreifer. Und der Angreifer will eine Kette, ein Bitcoin, schneller erzeugen als der ehrliche oder schneller in der Transaktion verschicken als der ehrliche Benutzer das machen kann. Weil wenn er das den Bitcoin, die Kette vom ehrlichen schneller erzeugen könnte und dann weiter verschicken würde, dann wäre das ja dann der Richtige und bei der vom Ehrlichen würde dann ja gesagt werden, nee, den gibt's schon. Im 12. Abschnitt kommen wir jetzt dann zum Fazit. Da wird nochmal, beim Fazit üblich ist, alles, wo vorher angesprochen wurde, zusammengefasst. Allerdings nicht so kompliziert wie im Abstract. Vielleicht auch, weil man es jetzt erkennt.
Weil es versteht, genau.
Zusammengefasst, es ist kein Vertrauen in eine dritte Person mehr notwendig. Es ist, oder die neue Währung ist dezentral, sie ist anonym, sie ist attraktiv, wegen dem, hatten wir gerade wegen dem Erstellen von neuen Bitcoins und wegen der großen benötigten CPU-Leistung ist sie auch sicher.
Ja.
Damit klingt das erstmal sehr, sehr gut. ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, dann kommen wir zu unserem Abschluss, zu unserer Zusammenfassung, zu die Rechnung bitte. Und ich weiß nicht, was denkst du? Zahlen wir getrennt oder machen wir zusammen?
Ich glaube, wir können mal getrennt machen, oder? Weil da kann mir, glaube ich,
Okay.
ein bisschen was an.
Ja,
Ja, aber fang
also
du an.
wir sagen jetzt hier, was wir gelernt haben oder was uns das Lesen dieses Textes gebracht hat. Und für mich sehr spannend war die ursprüngliche Motivation, die Leute dazu gebracht hat, diesen Bitcoin zu erstellen. Also wahrscheinlich einerseits hat diese Cypherpunk-Idee, da digitale Währung zu erstellen, die hat bestimmt auch mit reingespielt. Aber dieses ganz starke Verlangen nach Sicherheit, das sie immer wieder anklingt, dieses, wir versuchen besser zu sein oder wir versuchen digitale Transaktionen besser zu machen als die Finanzinstitute. Das fand ich spannend, das fand ich cool zu hören, dass das der eigentliche ausschlaggebende Punkt war und nicht, wie ich immer gedacht habe, wir versuchen eine Wertanlage zu kreieren, wir wollen hier Geld schöpfen und ja, uns irgendwie bereichern, sondern dass wir eigentlich solche
Ah,
edleren
okay.
Motive hier zugrunde liegen haben.
Interessant. Also,
Oder auch Angst eben, wie auch immer.
witzigerweise habe ich Bitcoin immer nur als wirkliche Währung kennengelernt, tatsächlich, und nie als Geldanlage, weil an sich ist es ja so, man kann sich ja auch sehr viel Euro kaufen mit einer anderen Währung. Und wenn dann der Euro hochgeht, dann kann man ja auch mehr Geld bekommen. Und deswegen ist es ja so eine Geldanlage prinzipiell. Deswegen, so habe ich immer von Bitcoin eher gedacht. Aber interessant, dass du so gedacht hast, weil so habe ich es noch nie
Ja, ich
gedacht.
glaube, ich habe vorgeprägt, weil immer so irgendwie im Raum stand, boah, die Leute, die ganz am Anfang Bitcoins hatten, die sind doch jetzt steinreich, die sind doch bestimmt richtig krass. Und dann denkt man sich immer so, ach Mann, hätte ich das damals doch irgendwie gewusst oder
Gemacht.
vielleicht sogar hätte ich das damals doch erstellt. So, ich kann ja jetzt eine erstellen, dann bin ich auch in 10 Jahren
Hättest
super
du das
reich.
Paper gelesen, dann wüsstest du, wie du es erstellt hättest.
Ja, genau, so dieser Gedanke. Und dass das aber überhaupt nicht getroffen ist, das fand ich sehr spannend.
Naja.
Was hast du denn gelernt aus dem Text?
Also, so, ich meine, diese Hintergründe, auch diesen technischen jetzt vielleicht nicht, wir haben jetzt nicht viel Informatik kennengelernt, was ich jetzt nicht so schlimm finde, wüsste ich gar nicht, wie ich das verstanden hätte. Aber insgesamt so diese Hintergründe. So der funktionelle Aufbau, so das Verfahren, wie das funktioniert, haben wir jetzt hier kennengelernt. Und so war mir das nie klar. Ich habe da immer nur so gewusst, ja, okay, da wird die Transaktion wird irgendwo niedergeschrieben. Aber wie man jetzt weiß, dass die Transaktion echt ist, mit diesem Zeitstempel, mit diesem Zeitaufwand, das war mir komplett neu. Und das fand ich schon sehr interessant. So dieses problemlösende Denken. Das
Okay.
an den Tag gelegt wird, fand oder finde ich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen.
Spannend, okay.
Ja.
Gut, ne? Zum Ende von diesem, ich bin ehrlich, für mich sehr schwer fallenden Text. Oder schwer gefallenen Text. War aber wieder mal cool zu lesen.
Ja.
Das war Spargel vom Balkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Naschsüchtigen unter euch. Wer will, kann noch zu einem kleinen Nachtisch zwischen Tür und Angel dranbleiben. Ja, wenn nicht, bis
Ansonsten.
morgen.
Tschüss. Aber hast du eine Abschlussfrage?
Ich habe die offensichtlichste Abschlussfrage, die
Okay.
man überhaupt stellen kann.
Warum? Ey, ohne Spaß, ich könnte. Für dich ist es vielleicht voll offensichtlich, aber für mich nicht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ohne Scheiß.
Echt nicht?
Nee, gar nicht.
Okay, also.
Oder warte, lass mich raten.
Ja,
Hätte ich
warte mal.
vorher investiert, wenn ich das gelesen hätte? Die Frage.
Wie? Sag nochmal.
Hätte ich, wenn ich das gelesen hätte, hätte ich dann investiert 2008?
Nee, das.
Ach,
Also,
das
meine
wäre die
Frage,
erste
also
Frage, die mir gefallen
fast,
wäre.
fast. Die Frage war: Hast du Bitcoin, beziehungsweise jetzt, wo du das Paper gelesen hast, willst du dir welche kaufen? Hast du das vor? Hat dieser
Aha,
Text dich vielleicht
okay.
dazu irgendwie bewegt, jetzt reinzugehen, dich damit näher auseinanderzusetzen als dieses
Also,
Buch.
ich muss schon sagen, der Text hat es mir auf jeden Fall einen Ticken, ja, so down to earth eher sehen lassen, weil
Okay,
Bitcoin war
interessant.
immer so, oh ja, voll krass und so, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich denke mir so, ja, aber das ist ja eigentlich nur ein Computerprogramm, das irgendwas macht.
Aha. Spannend. Aha.
Ja, und also ich habe keine Bitcoin, weil ich musste noch nie was kaufen, was so ist. Ein Freund von mir hat Bitcoin,
Ach
der hat
so.
irgendwas auf dem Internet gekauft. Jetzt nichts Schlimmes, sondern einfach nur
Aha.
so. Manchmal braucht man es halt einfach, um was zu kaufen. Aber ich meine, was sind das? 10 Euro, die er hat? Und dann ist es wirklich halt einfach nur eine Währung. Deswegen. das noch sicher vielleicht einfach nur zum Augen vorführen, zum vor die Augen führen. So viel wie man hört mit dem Hype und alles, am Ende ist es nur eine Währung.
Eine Kommilitonin von mir hat, glaube ich, da irgendwie, ich weiß nicht genau, wie von einem Jahr oder so ist sie mit 1.000 € da reingegangen und das ist jetzt irgendwie 6.000 € wert oder so.
Ist ja schon heftig.
Ja. Angaben ohne Garantie. Ja, meine Antwort auf die Frage ist, also ich habe keine und ich werde vermutlich auch keine kaufen, einfach aus dem Grund, weil mir das zu großer Aufwand ist, mich da jetzt reinzulesen. Also, einfach Faulheit. Vielleicht würde ich das jetzt bereuen in einem Jahr oder wie auch immer, wenn er jetzt durch die Decke schießt. Oder einfach aus idealistischen Gründen wäre es ja interessant, das mal auszuprobieren. Also dezentral, anonym, sicher, das klingt eigentlich alles sehr erstrebenswert, aber ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste aktuell.
Okay, dann komme ich mal zu meiner Abschlussfrage.
Okay.
Ich meine, du kennst dich ja auch ein bisschen aus, so wofür Bitcoin steht, wofür man das braucht. Wofür würdest du dich?
Ich kenne mich aus. Ja.
Ich meine, du hast davon gehört, meine ich.
Ja, okay.
Wofür würdest du deine Bitcoins ausgeben? Also warum würdest du dir Bitcoins kaufen? Oder ja, auswechseln und was würdest du dir dann im Internet kaufen?
Ach so, was ich im Internet kaufen würde.
Ja, also halt, wo du Bitcoins brauchen würdest dafür.
Ach, wo ich Bitcoins brauchen würde dafür. Ah, da muss ich jetzt, also, willst du jetzt auf was Bestimmtes hinaus, oder?
Nein, nein, es war einfach nur, das ist die erste Frage, die mir eingefallen ist.
Also ich würde mir natürlich geheime Texte, die von
Ach,
der Deutschland GmbH, die von der Deutschland GmbH zensiert werden, aus dem Darknet bestellen.
okay.
Also, ja. So, wo das Ganze mit den Echsenmenschen so drin steht, das würde mich schon sehr interessieren. Da würde ich meine ganzen Bitcoins für ausgeben.
Ja, okay. Ich glaube, besser wird's nicht.
Perfekt.
Dann würde ich sagen,
Dann noch einen kolossal leckeren Pussy von Konrad.
und von Philipp. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder morgen oder wann auch immer ihr das hört. Und tschüss.